Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Georgier weisen dem einstigen Hoffnungsträger die Tür. Präsident Saakaschwili gesteht die Niederlage bei den Parlamentswahlen ein. Korruption und eine enorme Machtfülle machten das Pensionskassendebakel der BVK in Zürich möglich. Ein Schaden von bis zu 1,5 Milliarden.
Die Hauptverantwortung für diese Mängel trägt der Regierungsrat. Er hat seine Rolle als oberstes Organ der zweitgrößten Pensionskasse der Schweiz nicht ausgefüllt.
Der das erklärt ist PUK-Präsident Markus Bischoff. Dann vergebene Liebesmühe, es gibt keine Abstimmung über die Steuerabkommen, die Stimmen fürs Referendum reichen nicht aus.
Das war wirklich nicht lustig, zwischen Bikini- und Badehosen Unterschriften zu sammeln in der Schweiz.
Und schließlich der Kampf ums Land der Bodo in Assam.
This was a very controlled aggression to terrorize a certain community to leave their homesteads.
Koordinierte gewalttätige Vertreibungen. Unsere Korrespondentin wollte mehr wissen über den Konflikt im Grenzgebiet zwischen Indien und Bangladesch. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Gefeiert hatte die Opposition in Georgien schon gestern Abend, bevor das Wahlresultat feststand. Und heute Mittag gestand auch Präsident Saakaschwili erstaunlich schnell seine Niederlage ein. Denn selbst jetzt ist das definitive Wahlresultat noch offen. Aber Saakaschwili sprach am Fernseher und machte damit den Weg an die Macht frei für Oppositionsführer Iwanischwili, jenen Multimilliardär, in den die Georgier offenbar viel Hoffnung setzen. Peter Kiesling.
Auch jetzt zu dieser Stunde ist noch nicht ganz klar, wie sich das neue georgische Parlament zusammensetzen wird. Vor allem die Stimmen aus jenen georgischen Bezirken, wo die Wählerinnen und Wähler nicht einer Partei, sondern nur einem bestimmten Kandidaten ihre Stimme geben mussten, sind noch nicht vollständig ausgezählt. Klar aber ist, dass das bisherige Machtmonopol, die Zweidrittelsmehrheit der Partei von Georgiens Präsident Saakaschwili, gebrochen ist. Für ihn, für Saakaschwili, stand denn auch bereits heute Mittag fest, dass er und seine Partei politischen Boden verloren haben. In einer Fernsehrede gab er bekannt, dass seine Partei den Sieg des Bündnisses Georgischer Traum anerkenne, in die Opposition gehe, dabei aber zur Zusammenarbeit mit dem Bündnis um Bizina Iwanischwili bereit sei. Präsident Saakaschwili zeigte sich dabei sichtbar enttäuscht, gab sich aber außerordentlich staatsmännisch. Ganz einfach aber dürfte es dem machtbewussten Saakaschwili kaum fallen, seinen wichtigsten politischen Gegner, Iwanischwili, ins Amt des neuen Regierungschefs zu begleiten. Bizina Iwanischwili, der bereits gestern Abend seinen Wahlsieg verkündet hat, gab sich heute ebenfalls versöhnlich. Er forderte Saakaschwili aber gleichzeitig auf, vorzeitig, also noch vor dem kommenden Herbst, als Staatspräsident zurückzutreten. Sonst, so Iwanischwili, werde es Probleme geben.
Wohin der Machtwechsel Georgien jetzt führen wird, darauf kommen wir mit Peter Kiesling zurück. Zuerst ist jetzt aber Christian Löscher dran, er hat die Nachrichten des Tages.
In der Schweiz gibt es im November keine Abstimmung über die Steuerabkommen mit Deutschland, Großbritannien und Österreich. Die Gegner der Abkommen haben die nötige Unterschriftenzahl von 50.000 nicht erreicht, wie die Bundeskanzlei mitteilt. Somit kommt es am 25. November nur zur Abstimmung über das Tierseuchengesetz. Eine Hoffnung bleibt aber dem Referendumskomitee, da die 50.000 Unterschriften nur knapp verfehlt wurden, wird nach der üblichen zweifachen Auszählung nun noch ein weiteres Mal kontrolliert. Der Zürcher Regierungsrat sieht sich nicht als Hauptverantwortlichen der Pensionskassenaffäre. Er hat entsprechende Vorwürfe der Parlamentarischen Untersuchungskommission PUC zurückgewiesen. Die PUC hielt in ihrem Untersuchungsbericht fest, der Regierungsrat habe die Pensionskasse des Kantons zu wenig kontrolliert. So habe die Regierung Sanierungsmaßnahmen jahrelang nicht eingeleitet. Der Regierungsrat erklärte, er habe nicht die alleinige Oberaufsicht über die Pensionskasse. Vielmehr teile er diese Aufgabe unter anderem mit der Finanzkommission des Kantonsparlaments. SVP-Nationalrat Peter Spuhler tritt Ende Jahr zurück. Der 53-Jährige begründet den Schritt mit dem zunehmend schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, in dem sich seine Firma Stadler Rail befinde. Peter Spuhler politisierte in seinen 13 Jahren im Nationalrat nicht immer auf der Linie seiner Partei. So war er zum Beispiel immer dezidiert für die Personenfreizügigkeit. Der frühere Kammerdiener des Papstes hat vor dem Vatikangericht bestritten, Privatunterlagen des Papstes gestohlen zu haben. Hingegen habe er solche Dokumente kopiert und weitergegeben und damit das Vertrauen des Heiligen Vaters missbraucht. Der Angeklagte erklärte im sogenannten VatiLeaks-Prozess, keine Mittäter gehabt zu haben. Vor Gericht beklagte er sich zudem über die schlechte Behandlung während der Haft. Der Richter ordnete darauf eine Untersuchung zu den Haftbedingungen an. In Italien hat der Skandal um veruntreute Gelder in Silvio Berlusconis Partei Popolo della Libertà einen neuen Höhepunkt erreicht. Der Fraktionschef in der Region Latium wurde festgenommen. Zusammen mit anderen Regionalpolitikern soll er Parteigelder in der Höhe von 1,3 Millionen Euro eingesteckt haben. Berlusconis Partei ist seit Wochen in den Schlagzeilen. Rund um den Veruntreuungsskandal ist vor einer Woche bereits die Präsidentin der Region Latium zurückgetreten. In Ägypten gibt es auch in der Zeit nach Präsident Mubarak schwerste Gewalttaten durch Armee und Polizei. Zu diesem Schluss kommt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Die Armee setze sich auch unter der Führung des obersten Militärrats über geltendes Recht hinweg. Und die Militärgerichte würden den Opfern von Misshandlungen keine Wiedergutmachung anbieten. Amnesty verlangt von Präsident Mursi, entschieden gegen die Gewalt der Sicherheitskräfte in Ägypten vorzugehen. In Frankreich stellt die Staatsanwaltschaft ihre Vergewaltigungsermittlungen gegen Dominique Strauss-Kahn ein. Bei den Vorwürfen gegen den früheren Chef des Internationalen Währungsfonds ging es um angebliche Gruppenvergewaltigungen bei illegalen Sexpartys. Eine belgische Prostituierte hatte behauptet, dabei zu bestimmten Sexpraktiken gezwungen worden zu sein. Wie die französische Staatsanwaltschaft erklärt, hat die Frau nun bestätigt, den sexuellen Handlungen zugestimmt zu haben. In Nigeria haben Unbekannte ein Studentenwohnheim angegriffen und ein Blutbad angerichtet. Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 26 Menschen getötet. Ein Dozent der betroffenen Universität in der Stadt Mubi sprach von 40 toten Studenten. Es wird vermutet, dass die radikal-islamische Sekte Boko Haram für den Anschlag verantwortlich ist. Vor wenigen Tagen waren die Sicherheitskräfte in Mubi gegen die militante Gruppe vorgegangen. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.614 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.448 Punkten minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 21.00 gehandelt, der Dollar zu 93,45 Rappen. Das Wetter. Morgen Mittwoch oft sonnig bei 20 Grad, vor allem im Jura und im Tessin teils dichtere Wolkenfelder und stellenweise etwas Regen möglich.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Georgien stellt Saakaschwili die Quittung aus, aber wird der georgische Traum wirklich wahr? Die Steuerabkommen mit dem Ausland müssen sich nicht an der Urne bewähren, Unterschriften sammeln war auch schon einfacher. Dann geht es um Korruption und Gigantismus bei der zweitgrößten Pensionskasse der Schweiz, der BVK. Wir reden von Milliarden. Da ging es bei der SUVA vor 100 Jahren um etwas kleinere Beträge.
Damals hat man ganz bescheiden mit einem Beitrag der Größenordnung, glaube ich, von 6 Millionen Seiten des Bundes gestartet. Und seither hat man keinen Franken öffentliche Gelder mehr beansprucht.
SUVA-Verwaltungsratspräsident Franz Steinecker. Und schließlich begeben wir uns auf die Spuren des Bodo-Kampfs. Ein blutiger Konflikt dominiert das indische Teegebiet Assam. Echo der Zeit. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter drs.ch. Wer hätte gedacht, dass nach diesem gehässigen Wahlkampf in Georgien mit Ausschreitungen und Enthüllungsskandalen die Parlamentswahl schließlich so schnell und klar über die Bühne geht? Präsident Saakaschwili anerkennt seine Niederlage noch bevor sämtliche Stimmen gezählt sind. Ich fragte Peter Gisling in Moskau, ist ihm das ernst oder muss man da noch mit einem Trick rechnen?
Also ich gehe davon aus, dass er einfach eingesehen hat, dass er und vor allem auch, dass seine Partei ganz massiv an politischem Boden verloren hat. Und er hat deshalb vor allem angekündigt heute Mittag in einer Fernsehrede, dass er in die Opposition gehen werde, aber gleichzeitig zur Zusammenarbeit mit dem Bündnis Georgischer Traum des Milliardärs Bizina Ivanischvili bereit sei. Und man muss wirklich die definitive Auszählung der Stimmen abwarten. Und aufgrund der definitiven Auszählung wird dann wohl die neue georgische Regierung zusammengesetzt werden.
Wo hat es Saakaschwili denn verspielt? Er hat sich ja im Wahlkampf selber noch sehr autoritär gebärdet mit willkürlichen Verhaftungen. War das der Tropfen zu viel, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat?
Ja, man muss sehen, dass vor allem in den großen Zentren in der georgischen Hauptstadt, Tiflis beispielsweise, da hat er ohnehin an Boden verloren in den letzten Jahren. Er hat nur noch Stimmen machen können in den entlegeneren Gebieten Georgiens. Und eine wichtige Rolle haben sicher die Berichte über die Folterungen in den georgischen Gefängnissen gespielt, obwohl Saakaschwili selbst die Folter natürlich nicht befürwortet. Ivanischwili hat sehr viel Geld eingesetzt und ich denke, viele Georgierinnen und Georgier waren wirklich und sind enttäuscht eben über die bisherige Arbeit des georgischen Präsidenten. Sie legen ihm auch zur Last, dass er den Verlust eines Drittels des georgischen Territoriums verloren hat durch ungeschicktes Verhalten, durch den Beginn des Krieges im Sommer 2008. Und dann kriselt es eben auch in der georgischen Landwirtschaft. Saakaschwili hat sich vor allem darauf konzentriert, in den letzten Jahren prunkvolle Regierungsgebäude aufzustellen oder Casinos in den georgischen Kurorten am Schwarzen Meer aufzustellen.
Und gleichzeitig eben waren die Verlockungen der Opposition sehr groß. Ivanischwili verspricht Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, verspricht mehr Demokratie. Kann er diese Versprechen überhaupt halten?
Finanziell kann er sehr viel beitragen. Er ist wirklich sehr, sehr reich und er hat auch in den letzten Jahren sehr viel Geld gegeben für eigentliche Staatsaufgaben. Das große Problem scheint mir beim Parteienbündnis um Bizina Ivanischwili zu sein, dass sich dieses Parteienbündnis aus Politikern ganz verschiedener Strömungen zusammensetzt. Und da könnte es wirklich mittelfristig eben zu Auseinandersetzungen kommen, zu Problemen führen im Bündnis und dann natürlich auch in der neuen georgischen Regierung.
Das sind 6 Parteien in der Opposition, das sind ein bisschen viele Stimmen. In welche Richtung bewegt sich denn Georgien mit diesem neuen Parlament?
Ich denke, wenn man jetzt an die Leitsätze eben von Ivanischwili denkt und auch auf die Leitsätze, auf die sich das Parteienbündnis und auf die Leitsätze, auf das sich das Parteienbündnis eben verständigt hat, so wird sich nicht viel verändern, was die internationalen Beziehungen anbetrifft. Georgien sucht nach wie vor eine Integration in die NATO, eine Annäherung an die Europäische Union. Aber unter Ivanischwili, und das dürfte eben auch der Mehrheit der Bevölkerung in Georgien gefallen, unter Ivanischwili wird Georgien versuchen, sich dem großen nördlichen Nachbarn Russland wieder anzunähern. Nicht aus ideologischen, sondern aus rein pragmatischen, aus wirtschaftlichen Gründen. Weil der Wirtschaft Georgiens geht es vor allem schlecht, weil eben die Beziehungen zu Russland gestört sind. Insbesondere natürlich seit dem Krieg im Sommer 2008.
Nun finden in einem Jahr ja ohnehin Präsidentenwahlen statt in Georgien. Spielt vor diesem Hintergrund die Parlamentswahl jetzt überhaupt eine Rolle?
Ja, diese Parlamentswahl ist außerordentlich wichtig, weil gleichzeitig mit dieser Parlamentswahl tritt auch eine neue Verfassung in Kraft, die eben dem Parlament und auch dem neuen Regierungschef mehr Kompetenzen verleiht. Saakaschwili wird im nächsten Jahr zurücktreten müssen. Und ich gehe nicht davon aus, dass er sich, wie er das vielleicht vorhatte, im Herbst 2013 dann als georgischer Ministerpräsident zur Verfügung stellen möchte. Ivanischwili ist ein Gegenspieler. Der jetzige Wahlsieger hat im Übrigen heute Saakaschwili aufgefordert, vorzeitig von seinem Amt als Staatspräsident zurückzutreten. Sonst, so sagte Ivanischwili heute in einer Fernsehansprache, werde es wohl Probleme geben.
Das war Peter Gisling in Moskau. Die Steuerabkommen mit Deutschland, Großbritannien und Österreich kommen also nicht vors Volk. Sie sind aus Schweizer Sicht damit quasi beschlossene Sache. Das ist bitter für die Auns und die Juso. Sie brachten die nötigen Unterschriften nicht zusammen, die sie für ein Referendum, also eine Volksabstimmung, hätten sammeln müssen. Thomas Guterson.
1500 Unterschriften fehlten der Allianz der rechten Auns und der linken Juso, um das Steuerabkommen mit Deutschland im November vors Volk zu bringen. Bundeskanzlerin Corinna Casanova heute an der Pressekonferenz der Bundeskanzlei.
Das Referendum gegen das Quellensteuerabkommen Schweiz-Deutschland ist bis zum Ablauf der Sammelfrist mit 48.533 Unterschriften eingereicht worden.
Nötig wären 50.000 Unterschriften gewesen. Um die Abkommen mit Österreich und England vors Volk zu bringen, haben noch mehr Stimmen gefehlt. Schuld sei der gute Sommer gewesen, sagt Auns Geschäftsführer Werner Gartenmann.
Und das war wirklich nicht lustig, zwischen Bikini und Badehosen Unterschriften zu sammeln in der Schweiz.
Nach den Sommerferien hätte schlussendlich die Zeit gefehlt. Das Timing habe aber auch mit den Gemeinden nicht funktioniert, sagt der Initiant auf der anderen Seite, David Roth, Präsident der JUSO.
Das Hauptproblem liegt dabei, dass es viele Gemeinden versäumt haben, die Unterschriften zurückzuschicken. Das ist unglaublich, das klingt so, real ist das. Und ich glaube, das ist ein großes Manko, das wir hatten.
Schwieriges Unterschriftensammeln während den Sommerferien und schlechte Koordination mit den Gemeinden, das die Gründe für die Referenten. Bei der Gegenseite, beim Wirtschaftsdachverband Economie Suisse, glaubt man einen anderen Grund zu kennen, warum es nicht geklappt hat.
Ich glaube hier, das Signal, dass diese Unterschriften nicht zustande kommen konnten, zeigt doch, dass diese Abkommen doch Rückgrat haben.
Und dass die Bevölkerung eigentlich für die Steuerabkommen sei, sagt Economie Suisse-Direktor Pascal Gentinetta. Jetzt steht fest, die Steuerabkommen mit England und Österreich treten am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft. Das Abkommen mit Deutschland muss noch von deutscher Seite genehmigt werden.
Genau, und über dieses Abkommen reden wir jetzt, denn die Steuerabkommen sind nur von der Schweiz aus angenommen. Der Ball liegt jetzt wieder im Norden, in Berlin. Und dort bin ich jetzt verbunden mit Kasper Selk. Kasper Selk, womit ist denn in Berlin jetzt zu rechnen?
Ja, hier entsteht erstmal, was die Abläufe angeht, eine neue Situation. Hier in Berlin hatte man sich eigentlich darauf eingestellt, dass es in der Schweiz ein Referendum geben dürfte. Deswegen war die entscheidende Abstimmung im Deutschen Bundesrat verschoben worden auf nach der Schweizer Abstimmung, also auf Dezember. Jetzt wird man wohl darauf zurückkommen, auf den ursprünglichen Fahrplan. Das heißt, Schlussabstimmung im Bundestag Ende Oktober. Dort wird das Abkommen mit der Regierungsmehrheit durchkommen. Und dann Ende November im Bundesrat, in der Länderkammer. Und dort wird es aller Voraussicht nach scheitern.
Und dennoch hören und lesen wir, dass die Regierung Merkel ja nicht aufgibt und sich noch immer um eine Lösung bemüht. Sie will einen Handel mit der Opposition, also mit der SPD primär, zustande bringen. Sehen Sie da keine Chancen mehr?
Diese Bemühungen sind noch immer im Gange. Die Regierung versucht, dieses Geschäft mit anderen zu verbinden, nach dem Motto, wir kommen euch dort entgegen. Dafür sagt ihr Ja zum Steuerabkommen. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, ich sehe da ganz wenig Aussicht. Denn die Opposition, die SPD, opponiert heute beim Steuerabkommen nicht mehr nur gegen irgendein Sachgeschäft, das man schlecht findet, sondern es geht jetzt um mehr. Steuergerechtigkeit ist zu einem zentralen Thema im Hinblick auf den Wahlkampf nächstes Jahr geworden. Das Nein von Parteichef Gabriel zum Steuerabkommen, das Nein von Kanzlerkandidat Steinbrück, das Nein auch der SPD-Länderchefs klingt sehr hart. Und ich glaube, es würde sehr viel brauchen, um all diese Leute von ihrer exponierten Position wieder wegzubringen.
Und dennoch glaubt die deutsche Regierung ernsthaft an eine Lösung noch?
Das sagt sie jedenfalls, aber auch aus der Regierung höre ich, dass so ein Deal nur zustande kommen könnte, wenn die Schweiz Deutschland noch einmal einen entscheidenden Schritt entgegenkommen würde. Hier geht es vor allem noch um das Thema Rückwirkung, also verhindern, dass deutsche Kontoinhaber jetzt vor dem Inkrafttreten des Abkommens noch abschleichen können. An diesem Thema arbeitet die Diplomatie immer noch intensiv, das weiß ich. Man sucht eine Lösung, die eine Art Rückwirkung bringt, ohne dass man das Abkommen selber noch ändert, das geht ja nicht mehr. Das muss aber auch geschehen, ohne dass man die Schweizer Position, die ja eigentlich keine Rückwirkung will, vollends kompromittiert. Also kurz gesagt, das ist noch nicht ganz vorbei, aber der Spielraum, in dem man sich da bewegt, ist schon extrem eng. Also ich sehe nicht wirklich, wie das noch gelingen soll.
Ja, mit diesen Informationen und Einschätzungen direkt aus Berlin von Kasper Selk ist es inzwischen 18.19 Uhr geworden. Und hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit einer Schweizer Institution, die 100-jährig wird, und einem ethnischen Konflikt in Indien, der wieder aufflammt. Zuerst aber geht's nach Zürich. Es ließ sich wohl ganz gut leben mit all dem Geld und den Golfferien, mit denen sich der Anlagechef der Zürcher Pensionskasse BVK belohnte. Äußerst unappetitlich ist allerdings, dass das auf Kosten der Zürcher Kantonsangestellten ging. Korruption und Misswirtschaft des Mannes sorgten für ein Loch von bis zu 1,5 Milliarden Franken in der zweitgrößten Pensionskasse der Schweiz. Einer alleine entschied über die Vermögensanlage von 11 Milliarden. Hauptschuld an dem Debakel trägt die Zürcher Regierung, das zeigt der Bericht der PUC. Gordine Vinzenz kennt ihn.
Es war vielleicht der Kernsatz heute Morgen, als PUC-Präsident Markus Bischoff den Bericht der Kommission vorstellte.
Die Hauptverantwortung für diese Mängel trägt der Regierungsrat. Er hat seine Rolle als oberstes Organ der zweitgrößten Pensionskasse der Schweiz nicht ausgefüllt.
Die Regierung als Ganzes hätte, analog zu einem guten Verwaltungsrat, Warnsignale früher erkennen, das Personal innerhalb der BVK aufstocken und die Kontrolle verbessern müssen. Am Nachmittag nahm die Regierung in der Person von Regierungspräsident Markus Käggi dazu Stellung. Er sitzt erst seit 2007 in der Zürcher Regierung. Die Hauptverantwortung wolle die Gesamtregierung nicht übernehmen, stellte er klar.
Die Regierung hat Beschlüsse gefasst. Diese Beschlüsse wurden auch durch das Parlament abgesegnet. Es waren verschiedene Player da, aber die Regierung ist nicht im Sinne des Rechtes, hat die Stellung eines Verwaltungsrates.
So habe die Regierung eben nicht wie ein Verwaltungsrat nur die Pensionskasse im Blick haben können, sondern habe das Gesamtwohl des Kantons beachten müssen. Indirekt bestätigt die Zürcher Regierung damit aber genau eine der zentralen Aussagen des parlamentarischen Untersuchungsberichts. Nämlich, es gab zwar eine ganze Reihe von Gremien, die mit der Aufsicht der Pensionskasse betraut waren, aber jedes ging davon aus, das andere schaue dann schon genauer hin. Oder in den Worten des PUC-Präsidenten.
Einzelne Punkte wurden zwar von diesen kritisiert, doch in diesem Räderwerk stemmte sich keines der Zahnräder grundsätzlich gegen den Lauf der Dinge.
Der parlamentarische Untersuchungsbericht macht aber auch ganz konkrete Vorwürfe an einzelne Politiker, an die drei ehemaligen Finanzdirektoren in den letzten gut 15 Jahren und an die amtierende Finanzdirektorin. Am meisten trifft es dabei den früheren SVP-Regierungsrat Christian Huber. Er war zwischen 1999 und 2005 Zürcher Finanzminister. In diese Zeit fällt ein großer Teil der Bestechungshandlungen, wegen derer der ehemalige Anlagechef vor Gericht stand. Und ebenso kam es in dieser Zeitspanne zu den größten Fehlinvestitionen der kantonalen Pensionskasse. Altregierungsrat Huber habe risikoreiche Anlagen auch dann noch abgesegnet, als er es schon hätte besser wissen müssen, lautet ein Vorwurf. Huber selber wollte heute keine Stellung nehmen. Im Juli hatte er in einem Fernsehinterview eine Mitverantwortung von sich gewiesen.
Ich muss mich heute einfach selbstkritisch fragen, wie weit ist es eigentlich mit meiner Menschenkenntnis her? Offensichtlich kann man nicht in Menschen hineinschauen. Und gibt es Leute, die zwei Gesichter haben und eine hohe kriminelle Energie, ohne dass man das von außen erkennt.
Hubers Nachfolger Hans Hollenstein von der CVP soll laut dem PUC-Bericht erste Hinweise bekommen haben, dass der Anlagechef allenfalls bestechlich sein könnte. Hollenstein sagte dazu heute auf Anfrage:
Diesem Hinweis bin ich auch nachgegangen, aber damals, in der damaligen Zeit, vor 6 Jahren, konnte man diesen sehr vagen Hinweis nicht weiterverwenden. Heute sind wir alle viel gescheiter.
Versäumnisse sieht der PUC-Bericht auch bei der amtierenden Finanzdirektorin Ursula Gut von der FDP. Sie habe die Kritik der Arbeitnehmervertreter in der BVK-Kommission, geäußert bereits 2007, nicht ernst genommen. Regierungsrätin Gut räumte dazu heute ein:
Es war eine sehr kritische Gesprächssituation. Das hat vielleicht dazu geführt, dass man ihre Inhalte etwas zu wenig ernst genommen haben. Heute würde ich da versuchen, besser auf den Inhalt zu hören.
Müssen die ehemaligen Regierungsräte für den Schaden persönlich haften? Das wird der neue BVK-Stiftungsrat klären müssen. Allerdings, auch wenn ehemaligen Regierungsräten eine Mitverantwortung lückenlos nachgewiesen werden könnte, sie müssten den Schaden nicht aus der eigenen Tasche zahlen. Laut PUC-Bericht haftet der Kanton für seine Regierungsräte, sprich der Steuerzahler. Die Zürcher Pensionskasse ist unterdessen reorganisiert. Sie steht kurz vor der Verselbstständigung und wurde personell aufgestockt. Wo früher eine Person über das Anlegen der Pensionskassengelder entschied, sind es heute 5. Auch die Sanierung der Kasse ist angelaufen. Bezahlen müssen für die Fehler von gestern nicht zuletzt die Beitragszahler von heute, die Arbeitgeber, sprich Kanton und Gemeinden, aber auch die Angestellten über höhere Lohnabzüge.
Zürich-Korrespondent Kudin Vinzenz. Da zeigt sich eine Machtballung sondergleichen, wenn einer über 11 Milliarden Vermögensanlagen verfügen kann und dann ein Loch von bis zu 1,5 Milliarden verursacht. Ich fragte Barbara Wittmer, sind die Zahlen so immens, wie sie tönen, oder sind das in dem Geschäft übliche Dimensionen?
In der zweiten Säule werden natürlich tatsächlich riesige Summen verwaltet. In der Schweiz sind es insgesamt mehr als 600 Milliarden Franken, die die Pensionskassen verwalten. Und bei einer großen Pensionskasse geht es natürlich sofort um mehrere Milliarden. Dass es jetzt gerade eine solche Machtfülle bei einem einzelnen Pensionskassenverantwortlichen gibt, das ist schon einmalig.
Und dieser Anlagechef, der hat ja nichts ausgelassen, der hat sich bereichert einerseits und gleichzeitig noch die Kasse runtergewirtschaftet. Das ist aber dann doch auch einmalig oder gab es das schon mal?
In den Dimensionen ist es sicher einzigartig, aber es gab natürlich auch schon Pensionskassen, die schlecht geführt waren, die schlecht gewirtschaftet haben und die dann saniert werden mussten oder vielleicht sogar am Schluss liquidiert werden mussten und wo dann die Unternehmen Geld verloren haben und auch die Versicherten. Und es gab auch schon Fälle von Korruption oder zumindest von Geklüngel und da ist das prominenteste Beispiel die Berner Lehrerpensionskasse, wo in den 90er Jahren in Unternehmen investiert wurde in Jungunternehmen, wo der Schwager der Geschäftsführer war. Die Kader erhielten Provisionen und Verwaltungsratshonorare und am Schluss klaffte dann ein Loch von 1 Milliarde.
Also doch auch große Dimensionen. Nun gibt es ja etwa 2200 Kassen in der Schweiz. Muss man denn befürchten, dass da andere Unternehmen ähnlich schlecht aufgestellt sind? Wird sich diese Geschichte wiederholen?
Also, dass es weitere schwarze Schafe gibt, das ist sicher nicht ausgeschlossen. Allerdings hat der Druck zur Professionalisierung und zur guten Organisation der Pensionskassen in den letzten Jahren doch zugenommen, und zwar gleich aus mehreren Gründen. Zum einen geben die Finanzmärkte weniger her als auch schon, die Aktienkurse schwanken stark, die Zinsen sind rekordtief, das Geld liegt nicht mehr auf der Straße. Dann auch der öffentliche Druck, die Abzockerdebatte, die hat auch bei den Pensionskassen Spuren hinterlassen. Es gelten heute klare Regeln im Umgang mit Vermögensverwaltern. Geschenke und Vergütungen sind nicht mehr erlaubt. Und drittens schauen jetzt auch die Aufsichtsorgane den Pensionskassenverantwortlichen genauer auf die Finger.
Dieser jüngste Fall hier, der trifft die kantonale Pensionskasse von Zürich, die BVK. Eines der Beispiele, das Sie vorher erwähnt hatten, war die Lehrerkasse im Kanton Bern. Offenbar sind die öffentlich-rechtlichen Kassen anfälliger, kann man das sagen?
Ja, das kann man sagen. Zumindest in der Vergangenheit war das schon so. Und mit ein Grund ist wohl die Staatsgarantie. Am Schluss stopfen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Löcher. Das führt dazu oder kann dazu führen, dass eben nicht auf eine risikogerechte Anlagestrategie geachtet wird. Zum Beispiel kennt man dann die Anlagerisiken zu wenig genau. Man baut keine Schwankungsreserven auf für schlechte Börsenzeiten. Und dazu gehört auch, dass zum Teil die Leistungspläne nicht wirklich ausfinanziert sind, dass zum Beispiel Frühpensionierungen vorgenommen wurden, ohne dass die entsprechenden Beiträge gezahlt worden wären. Bei den Pensionskassen von privaten Firmen gibt es andere Anreize. Dort haftet nämlich am Schluss der Unternehmer oder die Aktionäre und die haben dann auch ein größeres Interesse auf die Gesundheit oder auf die Fitness ihrer Pensionskasse zu achten. Allerdings, auch dort ist nicht ausgeschlossen, dass die eine oder andere in Schieflage geraten kann.
Informationen von Barbara Wittme, sie leitet unsere Wirtschaftsredaktion. Sie springt dann ein, wenn's weh tut. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA. Für die Schweiz ist die SUVA aber mehr als einfach nur eine Versicherung. Sie ist der Ursprung des Sozialstaates, die erste große staatlich verankerte Sozialversicherung. Genau heute, vor 100 Jahren, wurde sie gegründet. In Luzern setzte der Bundesrat den ersten SUVA-Verwaltungsrat ein. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt über eine Institution die Geschichte schrieb.
Es war eine Zeit des großen Umbruchs. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten Fabriken und mit ihnen auch neue gesellschaftliche Probleme. Die lohnabhängigen Arbeiter und Arbeiterinnen und ihre gefährlichen Arbeitsplätze, sie beschäftigten den noch jungen Bundesstaat Schweiz. Die Politik schielte damals nach Deutschland, ins Bismarcksche Kaiserreich, sagt Martin Lengwieler, Geschichtsprofessor an der Uni Basel.
Bismarck hat in den 1880er Jahren eine Serie von Sozialversicherungen in kurzer Folge errichtet, eben auch um die Arbeiterschaft abzusichern. Nicht zuletzt auch mit einem politischen Hintergedanken, um sozusagen ein Protestpotenzial zu entschärfen und damit auch der Sozialdemokratie etwas das Wasser abzugraben. Das war durchaus auch konservativ gedacht.
Und genau so hielt es auch der Schweizer Freisinn, der damals den Bundesstaat prägte. Mit einer Unfallversicherung sollten die modernen Probleme entschärft werden. Die Schweizer kopierten aber nicht nur.
bei der Frage der Arbeitswege hat die Schweiz eine fast schon singuläre Lösung geschaffen. Der Arbeitsweg gehört eigentlich zum Versicherungsbereich. Gleichzeitig ist es schwierig zu sagen, wann beginnt eigentlich der Arbeitsweg. Und dann hat man gesagt, wir machen das gerade radikal. Wir nehmen den gesamten Freizeitbereich in den Versicherungsschutz auf. Also in diesem Sinne war die Schweiz durchaus innovativ.
Und auch im europäischen Vergleich fortschrittlich. Frankreich und Italien hinkten mit Sozialwerken hinterher. Die SUVA war zwar staatlich initiiert, sollte aber, ganz nach freisinnigem Gedankengut, keine Staatsversicherung werden. Und somit entstand sie als öffentlich-rechtliche Anstalt, obligatorisch zwar für die Arbeiter und Arbeiterinnen der Industrie und des Gewerbes, aber selbstverwaltet. Ein äußerst erfolgreiches System, betont der heutige Verwaltungsratspräsident der SUVA, Franz Steinecker.
Heute verwaltet die SUVA Anlagen in der Grössenordnung von 35 Milliarden. Damals hat man ganz bescheiden mit einem Beitrag in der Grössenordnung, glaube ich, von 6 Millionen Seiten des Bundes gestartet und seither hat man keinen Franken öffentliche Gelder mehr beansprucht.
Die SUVA hat im Gegensatz zu anderen Sozialwerken wie Krankenkassen oder IV selten für große öffentliche Kontroversen gesorgt. Ein wichtiger Grund dafür liege in der Organisation, sagt Uniprofessor Martin Leng wieder. Der SUVA-Verwaltungsrat bringt Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Behörden zusammen und das habe sich bewährt.
In der Geschichte gab es beispielsweise Fälle, in denen bei ganz gravierenden Invaliditätsrisiken, bei der Staublunge beispielsweise, die Silikose, die Prämien enorm hoch angesetzt werden mussten, über 30% Unfallversicherungsprämie, also ein Drittel des Lohns geht gerade weg. Viele Arbeitgeber sind Sturm gelaufen gegen diese Regelung. Die SUVA konnte das durchsetzen, weil sie die Verbände im Boot hatte und die Arbeitgeberverbände wieder auf ihre Mitglieder einwirken konnten. Also hier hat die SUVA ein Instrument mit diesem breit abgestützten Verwaltungsrat, das sie etwas konfliktresistent macht, zumindest in der Öffentlichkeit.
Trotzdem, auch die SUVA kämpft mit Problemen. Zwar versichert sie heute noch über 60% der Arbeitnehmer, doch der Anteil sinke, sagt Verwaltungsratspräsident Franz Steinecker. Da die Dienstleistungswirtschaft wächst, die SUVA aber auf Industrie und Gewerbe beschränkt ist.
Aber wir versichern die Berufe mit den höchsten Risiken und dieses Risiko kann man nur solidarisch tragen. Also geht es darum, dass wir sicher nicht eingeschränkt werden dürfen.
Sondern, so findet Steinecker, es sollten der SUVA eher weitere Versicherungsfelder geöffnet werden. Die Diskussion ist am Laufen, eine Revision des Unfallversicherungsgesetzes steht an. Sie wird mitentscheidend sein für das zweite SUVA-Jahrhundert, welches heute beginnt.
Und jetzt geht es um Assam, aber mit gemütlichem Teetrinken hat das wenig zu tun, denn Assam ist ein indischer Gliedstaat mit ungeheuren ethnischen Spannungen. Schon seit Jahrzehnten kämpfen ethnische Gruppen gegeneinander und für mehr Unabhängigkeit. Die jüngsten Auseinandersetzungen sind in Bodoland, das sind vier Distrikte von Assam in der Nähe der Grenze zu Bangladesch. Im Juli hatten dort unbekannte vier Bodo-Ureinwohner umgebracht. Das löste blutige Kämpfe aus zwischen Bodos und Muslimen. Mehr als 90 Personen wurden getötet, 400 flohen aus ihren Dörfern. Viele von ihnen warten noch immer in Flüchtlingslagern auf ihre Heimreise. Karin Wenger hat das Konfliktgebiet bereist.
Eine leere Flasche Hustensirup, ein verkohltes Käppchen, eine brandschwarze Nähmaschine, geköpfte Palmen. Viel ist vom Dorf Navarbita nicht übrig geblieben. Nur der Geruch von verbranntem Holz hängt noch immer zwischen den Hausruinen. 3000 Muslime lebten hier. Am 22. Juli wurde das Dorf von Bodos zerstört und geplündert. Die Bodos sind die Ureinwohner, die seit jeher auf dem Land wohnen. Seit 2003 regieren sie das autonome Bodoland in Assam, wo die jüngsten Unruhen ausgebrochen sind. In Bodoland wohnen jedoch auch Muslime, Christen und andere Stämme, die in verschiedenen Einwanderungswellen gekommen sind. Das Zusammenleben führt seit Jahrzehnten zu blutigen Konflikten zwischen den Bodos und den anderen Ethnien. Rache sei der Grund gewesen, wieso die Bodos das muslimische Dorf Navarbita zerstört und geplündert hätten, sagt ein Ureinwohner eines Nachbardorfs. Zuvor hätten Muslime ein Dorf der Bodos abgebrannt. Diese Muslime hier haben das Land illegal besetzt. Sie sind illegal aus Bangladesch eingewandert und jetzt nehmen sie uns überall das Land weg. Sie arbeiten für wenig Geld und drücken die Preise. Sie müssen gehen. Doch das ist nicht so einfach. Die Grenze ist porös und Bangladesch will seine Landsleute nicht zurück. Zwischen den Ruinen von Navarvita trottet ein herrenloses, abgemagertes Kalb umher. Niemand ist ins Dorf zurückgekehrt. Die Bilanz seit dem Ausbruch der jüngsten Gewaltwelle Mitte Juli ist erschreckend. 400 zerstörte Dörfer, mehr als 90 Tote, 400.000 Flüchtlinge, die Mehrheit von ihnen Muslime. Erst nach Tagen reagierte die Regierung und schickte Verstärkung in die 4 Unruhedistrikte. Ungefähr die Hälfte der Flüchtlinge sind jedoch noch immer nicht in ihre Dörfer zurückgekehrt. Einige Kilometer von Navarvita entfernt haben Hunderte von Muslimen in einer Schule Zuflucht gesucht. Die Regierung hilft den Flüchtlingen mit Reis und Öl mehr schlecht als recht über die Runden. Islamische Organisationen aus dem ganzen Land versorgen ihre Glaubensbrüder und Schwestern mit Kleidern, Lebensmitteln und religiösen Ratschlägen. Die Flüchtlinge wissen nicht, ob und wann sie zurückkehren können. Aber dass sie alle illegal aus Bangladesch gekommen seien, stimme nicht, sagt Mohammed Ali, dessen Dorf komplett abgebrannt wurde. Meine Familie lebt seit 1951 hier. Wir haben das Land der Ureinwohner nicht gestohlen, widerspricht er. Ein anderer kommt wie zum Beweis ein vergilbtes Blatt Papier aus den 50er Jahren hervor. Seine Geburtsurkunde aus Assam. Seit 200 Jahren ist Assam mit seinen fruchtbaren Böden und niedriger Bevölkerungsdichte ein begehrtes Einwanderungsziel. Am Anfang brachten die britischen Kolonialherren Arbeiter aus anderen Landesteilen und auch aus dem heutigen Bangladesch nach Assam. Sie arbeiteten auf den Teeplantagen, in den Kohleminen, im Straßen- und Schienenbau. Die Zuwanderer waren im schwach besiedelten Gebiet ganz im Nordosten des Landes willkommen. Doch der Strom von Einwanderern aus Bangladesch brach auch nach der Unabhängigkeit nicht ab. Armut, Kriege und Überschwemmungen vertrieb die Migranten aus ihrer Heimat. Die indische Regierung begegnete dem wachsenden Unmut in der Urbevölkerung mit einem Beschluss. Bleiben durfte, wer bis 1971 eingewandert war. Wer später kam, gilt nun als illegal. Heute sind 30% der Bevölkerung Assams muslimisch. Wie viele täglich zusätzlich illegal über die Grenze kommen, weiß niemand. Die Bodo-Führer sprechen von Zehntausenden von illegalen Einwanderern aus Bangladesch. Sie seien verantwortlich für den Konflikt. Unfug, sagt Nilim Dutta, Direktor eines unabhängigen Rechercheinstituts in Assams Hauptstadt Guwahati.
The government of India's census figures do not support any such claim.
Die letzte Volkszählung widerlegt diese Anschuldigungen. Der Bodo-Distrikt Kograjar, wo die Konflikte begannen, hatte in den letzten 10 Jahren das tiefste Bevölkerungswachstum in ganz Assam. Wo also sind die illegalen Einwanderer? Die Bodo-Distrikte haben zudem die niedrigste Volksdichte. Das spricht gegen Landraub im großen Stil.
It's about politics.
Hier geht es um Politik und um Macht. Die hindu-nationalistische Oppositionspartei BJP nahm den Konflikt bereits zum Anlass, um über illegale Immigranten und die Regierung zu schimpfen. Sie schürte die Angst der Überfremdung und hofft damit auf mehr Wähler. Aber auch den Bodos gehe es um Macht, sagt der Analytiker Nilim Dutta.
This was a very controlled aggression to terrorize a certain community to leave their homesteads.
Ihre Angriffe waren gezielt, um die Nicht-Bodos, diesmal die Muslime, zu terrorisieren und zu vertreiben. Die Bodos, die mehrheitlich Hindus sind, wollen ihr eigenes Land ethnisch gesäubert. Für einen unabhängigen Gliedstaat innerhalb von Assam haben die Bodos bereits Ende der 90er Jahre mit 2 Rebellengruppen gekämpft. Tausende wurden umgebracht und vertrieben. Um das Blutvergießen zu beenden, gab die Regierung in Delhi schließlich nach. Sie gab den Bodos zwar keinen eigenen Gliedstaat, aber sie schuf 2003 in 4 Distrikten das autonome Bodoland. Seither regiert der ehemalige Rebellenführer der Bodo-Befreiungstiger das Bodo-Land. Bodo-Land gehöre den Bodos, lautet sein Slogan. Und das, obwohl in den vier Distrikten nur ein Drittel Bodos leben. Der Rest der Bevölkerung sind Muslime oder gehören zu anderen Stämmen. Sie fühlen sich vernachlässigt und diskriminiert. Weit entfernt in Delhi scheint die Angst der Bodos, die Angst der Überfremdung und die Angst der Muslime, jene der Vertreibung, ungehört. Assam liege einfach zu weit weg, um vom Machtzentrum in Delhi beachtet zu werden, sagt G.K. Pillai, ehemals einer der höchsten Beamten im indischen Innenministerium. Er war es, der 2003 für die Regierung das Autonomieabkommen mit den Bodos ausgehandelt hatte. Ein Fehler? Nein, wir hatten schlicht keine andere Wahl. Wir mussten unter allen Umständen die Gewalt stoppen. Damals wollten alle das Abkommen. Es legte den Grundstein für einen demokratischen Prozess. Aber dieser braucht in einer jungen Demokratie wie Indien sehr, sehr viel Zeit. Gewalt mit Macht zu belohnen, hat in Bodoland jedoch auch 10 Jahre später weder Friede noch Aussöhnung gebracht. Die Regierungsstrategie hat neue Begierden geweckt. Die Bodos fordern weiterhin ihren eigenen Staat. Und alle anderen fürchten, dass sie in diesem Staat keinen Platz haben würden. Nach dem jüngsten Konflikt eine berechtigte Angst.
Das war ein Bericht aus Assam in Indien von Karin Wenge. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS 4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.